der andere Sohn und der andere Gott. Mit den vier Stellen über Johannes, die der eben beendigte Abschnitt behandelt, ist jenes posthume Täuferandenken noch nicht erschöpft, in das die Überlieferung anlässlich auch der nicht biografisch bedeutsamen Punkte seinen Namen fallen lässt. Diese übrigen Hinweise auf den Täufer sind oft mehr Anspielungen als eigentliche Nennungen. Psychologie muss sich da ihrer Fingerspitzen bedienen, sonst würden auch die Erwägungen, die wir nachfolgend noch beifügen möchten, von einem Anspruch auf Beweiskraft überfordert werden. Unterlassen wir sie nicht gänzlich, so geschieht es in der Absicht, die uns ja überhaupt in diesem Buche leitet, nichts unversucht zu lassen, was ein Verständnis für die evangelischen Texte im heutigen Menschen zu wecken vermöchte, wäre es auch nur im Bereiche einer Stimmung, die außerhalb wissenschaftlicher Bestätigung liegt. Erstens. Johannes der Täufer erwacht zu der Verzweiflung des Jeremias und Jesus zu dem Troste des zweiten Jesajas Buchs. In dem Lichte dieser beiden entgegengesetzten Lebensstimmungen haben wir nun die Würdigungsrede, die nach dem ersten und dem dritten Evangelium Jesus dem Täufer gewidmet hat, zu betrachten. Lukas besitzt, Lukas 16,16, den wichtigen Stürmerspruch nicht ohne ihn zu entstellen. Dafür enthält er eine sachlich gehaltene Mitteilung zusammenfassender Art, als sollte eine Amtsstelle das Formular für ein Leumundszeugnis ausfüllen, immerhin in der Form eines Herrenspruchs, obwohl hier nicht, wie vorher und nachher, die Zuhörer angeredet werden. Und das ganze Volk zuhörend und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie getauft waren mit der Johannestaufe. Aber die Pharisäer und die Gesetzesmänner machten den Plan Gottes für sie selbst zunichte, indem sie nicht durch ihn getauft wurden. Lukas 7,29 folgende. Wenn hier Lukas von der Taufe des Johannes spricht, so geschieht das keineswegs, als ob es eine christliche Taufe gäbe, sondern vom Standpunkt der Urgemeinde aus, die inzwischen ein Taufverein wurde, wird dem Johannes die Ehre der Urheberschaft gelassen für die Zeit, da es die christliche Taufe eben noch nicht gab. Die Taufe des Johannes, so oft sie in den drei ersten Evangelien und der Apostelgeschichte so genannt wird, ist dann immer im engeren Sinne nicht etwa die Bußtaufe überhaupt, sondern das von Johannes an bußfertige, persönlich verabfolgte Tauchbad. Der Standpunkt der Urgemeinde ist auch in der Apostelgeschichte ausgesprochen, weil sie dem Paulus die Erklärung abgeben lässt, Johannes taufte mit einer Bußtaufe, indem er dem Volk sagte, es solle an den glauben, der nach ihm käme, nämlich an Jesus. Apostelgeschichte 19,4. Dessen heilbringender Name wurde dem christlichen Täufling zum Gelöbnis. Zweitens. Man schwankt, ob die außerordentlich persönlich gehaltene Würdigung vom Täufer bei Matthäus und Lukas nicht von der Gemeinde unterlegt sei. Dieselbe Gemeinde, die soeben die mehr oder weniger eintönige Liturgie vom sündlosen gottesdienstlich ausbaute, kann sich aber zu einer realistischen Charakterisierung der Jesus-Erinnerung kaum veranlasst und befähigt gesehen haben, ohne den Anstoß einer geschichtlichen Erinnerung, die sich überdies an der Wellenbewegung ihres uns noch erhaltenen Rhythmus verspüren lässt. Was gingt ihr hinaus in die Wüste zu schauen? Ein schwankendes Rohr im Winde? Oder was sonst seid ihr zu sehen gegangen? Einen weichlich gekleideten Menschen? Die sich weichlich kleiden, sind in den Königshöfen. Was seid ihr also sehen gegangen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, und mehr als einen Propheten. Matthäus 11, 7, b bis 9. Daran schließt sich in einem anderen, unverkennbar geistreichen, ja etwas ironischen Tone noch eine Bemerkung über die Aufnahme, die Johannes im Volke fand, verglichen mit der Aufnahme, die Jesus selbst erfuhr. Wem aber vergleich ich dieses Geschlecht? Es sieht den Kinderchen gleich, die auf den Plätzen herumsitzen und rufen ihren Gespielen und sprechen: Wir bliesen euch Flöte, und ihr wolltet nicht tanzen. Wir haben euch vorgeklagt, und ihr wolltet nicht weinen. Kam doch Johannes, aß nicht, trank nicht. Da sagen sie: Besessen ist er. Kam ein Mensch wie ich, isst und trinkt, so sagen sie: Seht ihn doch, wie ihm um Fressen und Saufen zu tun ist, ein Kumpan für Zöllner und Sünder. Matthäus 11, 16 bis 19. Die gesamte antike Literatur besitzt sonst kaum ein solches Stück, in dem ein hochstehender, genialer Mensch über einen gleichgerichteten Geist, der zugleich sein Nebenbuhler in der Öffentlichkeit ist, sich in dieser freien und intimen Weise aus voller Menschenkenntnis heraus äußert. Geradezu verblüfft aber muss heute der Psychologe sein, wenn er mit seiner Überlegung bei dem Wort über das wesentlichste Verhalten der Kinder einen Augenblick nachdenklich verweilt. Da wird nämlich die idiopathische Natur des Kindesalters mit so klaren Worten hingestellt, als würde uns eine fachmännische Befundaufnahme vorgelegt. Wenn Kinder auf dem Marktplatz oder auf der Gasse spielend zusammensitzen, so endet es mit Schmollen. Warum hüpft ihr nicht, wenn wir Tanz spielen? Warum klagt ihr nicht, wenn wir Begräbnis spielen? Warum macht ihr weder beim einen noch beim anderen mit? Weil ihr noch auf der ungelösten Altersstufe der Selbsteinkapselung steht, wie das Kind, ehe es mit der Pubertät zur geselligen Befähigung eingeht und also das idiopathische Benehmen an das Sympathetische vertauscht. Es ist in diesem Zusammenhang an den Tiefblick Jean Pauls erinnert worden, der in der Levana-Sage, wenn Kinder miteinander spielten, so spielten zwei Phantasien wie zwei Flammen neben und ineinander, unverknüpft. Nicht weniger tief blickt wahrlich Jesus laut Überlieferung Matthäus 11, 16b bis 19a, Lukas 7, 31 bis 34. Genau so, sagt er, wie die Kinder, die doch in der Absicht zusammenkamen, im Spiel sich miteinander zu freuen, ihre eigenen Spielverderber werden, weil eben Kinder von Natur ungesellige Wesen sind, so scheitert das religiöse Zusammengehen an der Unverträglichkeit dieses Geschlechts, das heißt der von den Volksvätern geleiteten und missleiteten nationalen Religionskultur. Sie wollen sich überhaupt nicht anschließen. Sie scheiden sich aus und sondern sich ab. Nicht umsonst heißen sie ja die Pharisäer, die Aparten oder Sonderlinge. Sie wollen nichts von anderen Religionsauffassungen wissen. Der Täufer ist ihnen zu pessimistisch, der Menschensohn zu optimistisch. Ihnen ist eben nicht zu helfen, so ernst sie es mit der Religion auch nehmen mögen. Drittens. Kein einziges synoptisches Wort hält das Verhältnis der beiden spätjüdischen Volkspropheten greller auf als der sogenannte Stürmerspruch. Seit den Tagen Johannes des Täufers aber bis jetzt wird das Himmelreich gestürmt und Stürmer wollen es an sich reißen. Matthäus 11, 12. Es ist dies eine Stelle der Würdigungsrede bei Matthäus, die sich nicht bei Markus findet. Er spricht von den Anhängern des Täufers, von der Wirkung auf das Volksganze, die von ihm ausging. Eine erregende Wirkung, wie hier ausdrücklich bestätigt wird. Jesus hat eine Gruppe von Reichsgottesleuten im Auge, deren Gesinnung er für echt hält und ehrt, ohne sie zu teilen. Es gibt Reichsruhige und Reichsaufgeregte. Diese Letzteren meint er. Sich selbst zählt er, in dieser zweiten Johanneszeit noch, wo er spricht, zu den Reichsruhigen. Merkwürdigerweise lässt das Wort einen vierfachen Sinn auf sich zu. Erstens, der irdische Sturm und Drang staatlicher Despoten oder fanatischer Zeloten. Zweitens, die unsichtbare Teufelsgewalt der Dämonen, die sich gegen Gott verschworen. Drittens, der Mutanlauf des Täufers zur Umkehrungsbewegung durch die Taufe. Viertens, die Selbstentzündigung der Fastentäufer zur Furchtabwehr. Welche dieser gewaltsamen Anstrengungen Jesus vorwiegend im Auge hatte, ist nicht zu ergründen und kann auf sich beruhen bleiben. Es klingt aber durchaus aus der apokalyptischen Tonart dieses bis jetzt. Hat Jesus selber so gesprochen, dann tut sich uns ein gewaltiges Bewusstsein seiner Sendung auf. Johannes, der ihn vor ein paar Monaten höchstens zu seinen Füßen sah, bedeutet ihm gleich wie die äußerste Vergangenheit. Um ihn herum hat der neue Weltkreis angehoben, alles andere, sogar Johannes, der noch lebt und den er eben ehrerbietig grüßen ließ, bleibt außerhalb, hat gar nichts damit zu schaffen. Dass Jesus den Stürmerspruch wirklich gesprochen, dass jedoch dieses Wort gleich zu Anfang zu den Unverstandenen gehört habe, scheint der verstümmelte Zustand zu beweisen, in welchem dieses in der Gemeinde aufbehaltene Jesuswort bei Lukas im unsinnigsten Zusammenhang oder vielmehr aus seinem eigentlichen Zusammenhang der Täuferwürdigung herausgerissen auftaucht. Das Gesetz und die Propheten reichen bis und mit Johannes. Seither bildet die Gottesherrschaft den Gegenstand der frohen Verkündigung und jeder eignet sie sich gewaltsam an. Lukas 16,16. Hier bleibt vom ursprünglichen Sinne höchstens noch so viel verständlich, dass Johannes nicht ins Evangelium gehört. Doch könne sich dieses der drohenden Vergewaltigung nicht erwehren. Gesetzesgeist und Täufergeist brechen immer wieder ins Evangelium ein, und so kann in der Tat das Gottesreich nur bestehen als ein beständiger Kampf um die Gottesherrschaft. Viertens. Eine letzte Nennung des Johannes durch Jesus geschieht im Anschluss an das Gleichnis von den zwei ungleichen Söhnen, in dem nur von Matthäus erzählt wird. Dem Vater zweier Söhne verspricht der erste Gehorsam, hält aber sein Versprechen dann doch nicht. Der andere hingegen will nicht gehorchen, gehorcht dann aber, ohne es dem Vater zu sagen, doch, Matthäus 21, 28-31a. Jesus hat dieses Gleichnis keinen geringeren als den hohen Priestern und Volksältesten erzählt und sie dann gefragt, wer nach ihrer Meinung nun den Willen des Vaters getan habe. Sie kommen überein, der Letztere. Darauf sagt er: In Wahrheit, ich sage euch, die Zöllner und die Huren gehen euch voraus im Gottesreich. Denn Johannes kam zu euch auf dem Wege der Gerechtigkeit, und ihr habt nicht an ihn geglaubt. Aber die Zöllner und die Huren haben an ihn geglaubt, und ihr Zuschauer, die ihr seid, habt euch nicht eines Besseren besonnen im Glauben an ihn. Matthäus 21, 31b, 32. Das Reich Gottes Symbol vom jüngern Sohn tritt dann ein weiteres Mal auf im schönsten Johannesgleichnis der drei ersten Evangelien ohne Hinweis auf Johannes. Auch hier behauptet sich der ältere Sohn in Selbstgerechtigkeit mit einer Gesinnung, die dem Willen des Vaters entgegenwirkt. Vergleiche Lukas 15, 25 folgende. Geht man so weit, auch diese Beziehung biografisch zu deuten, so hätte Jesus es dem gefangenen Täufer verdacht, dass er nicht etwa so auszudenken, nach Rückkehr seiner Abordnung sofort eine Proklamation für das jesuische Heilandsreich erließ. Dem andern Sohn entspricht aber der andere Gott. Wie wir sahen, bedingt die Apokalyptik des Neuen Testaments eine Abweichung vom Glauben an den jüdischen Jahwe. Bei Johannes, der den Richter und Vernichter erwartet, erfolgt der Pendelausschlag nach einem gefährlichen Zorngott mit Weltkrisen und Kataklysmen. Ist nicht der althebräische Moloch, der seine Kinder verzehrt, das Gegenteil eines Vatergottes? Auch bei Jesus wich die Schwingung von Jahwe weg. Aber der Pendelausschlag erfolgte bei ihm nach der anderen Seite, auf den Vater im Himmel als einen unendlichen Liebespender hin, dem Kinder das Höchste sind, der nichts anderes kennt als seine Kinder. Und dieser Weg führt nun in die Tiefe. Nicht mehr tritt jetzt, wie im vierten Evangelium, ein jüdischer Logos zum Griechischen und verbrüdert sich mit ihm. Nicht mehr tritt die synkretistische Mittlergestalt des paulinischen gesalbten Herrn Kyrios Christos mit den Göttern des Olymp in Wettbewerb. Johannes der Täufer mit seinem Feuerengel beschlägt dieselbe Ebene wie Paulus, wenn dieser 1. Korinther 3, 13b bis 15 sagt, der Tag des Endgerichts wird es kundgeben, denn der bricht hervor mit Feuersgluten, und das Feuer wird die Probe darauf machen, wie viel das Werk eines jeden wert sei. Wessen Werk verbrennt, der wird in dieser Vernichtung seine Strafe haben, er selbst wird gerettet, aber eben nur wie durch Feuer hindurch. Der Gott des Täufers wie der Gott des Paulus sind eins. Man findet vor ihm Gnade, aber nicht anders, als dass man das Seine tut und es selbstverständlich findet, nur eben mit knapper Not dem Verderben entronnen zu sein. Diesen Gott kannte Jesus durch den Täufer gut, aber er diente ihm nicht. Am zeitlichen Endrande des Urchristentums und auch geografisch an der Grenze seiner Heimat wurde eine Lehre vom doppelten Gott in Beziehung auf den urchristlichen Jesus ernsthaft erwogen durch die frühsyrischen Gnostiker. Es muss doch eine Angelegenheit nicht so sehr der äußeren Ausbreitung als der inneren Abrechnung gewesen sein, was den späteren Gott des christlichen Dogmas in erster Linie vorbereitet hat. Dieser Gott war seiner Lehrform nach erst doppelt, ehe er dreieinig wurde. Vater und Sohn bilden aber eine gottmenschliche Einheit, für deren Wesenheit die Eigenschaft ihrer Gotthälfte den Ausschlag gab. Konnte der Vater des Jesus der gerechte Gott sein? Nein, sagt Kerdon. Nein, sagt Saturnil. Nein, sagt ihnen nach Marzion. Der Täufer hat nur auf seinen prophetischen Richtergott hingedeutet ohne Eigennamen. Jesus sagte von Gott alles, wenn er vom Vater sprach. Der Gott ist ein anderer, sobald der Sohn ein anderer ist. Deshalb, weil sich zwischen Johannes und Jesus eine solche Unterscheidung förmlich aufdrängt, sind die Jesusworte vom andern Sohn bedeutungsvoll. Eine weitere Doppelbeziehung im Hinblick auf die angebetete Gottperson mag auch nachwirken in den Spuren einer Elias-Erwartung. Für das Sprichwort »Kein Prophet ist in seiner Vaterstadt gern gesehen« werden als Beispiele Elias und Elisa angeführt, die nicht zu den Juden, sondern zu den Heiden geschickt wurden, um ihre Wunderheilungen auszuführen, zur Witwe von Sarepta und zum Syrer Naeman. Lukas 4, 24 bis 27. Vielleicht ist diese Heilsfähigkeit der Heiden nicht unbedingt erst auf die antijüdische Polemik der Heidenchristen zurückzuführen. Die Gerichtsansage des Täufers hatte mit dem Vorrang des Nationalprinzips gebrochen. Die beiden Beispiele vom Hauptmann zu Kapernaum, Matthäus 8, 5 bis 13, Lukas 7, 1 bis 10 und vom kanaanäischen Weib, Markus 7, 24 bis 30, Matthäus 15, 21 bis 28, sagen gemeinsam aus, dass Jesus sich mit einem kranken Heidenkind befasst habe. Ferner wird Elias als wiederkehrender Revenant erwähnt, Markus 9, 11 bis 13, Matthäus 11, 13 bis 15. In der Sinai-Legende war besonders die milde Art Jahwes hervorgehoben. Im Sturmwind und Erdbeben war Gott nicht gewesen. Nach dem Erdbeben Feuer, aber der Herr war im Feuer nicht. Nach dem Feuer ein sanftes und stilles Murmeln. Sobald Elias das wahrnahm, bedeckte er sich das Haupt mit seinem Mantel, da im Orient, auch im Koran, der Offenbarungsempfänger nicht Barhaupt sein darf, gemeint ist das Weissagen im Sacke, das heißt unter dem Kopfschutztuch. Apokalypse 11, 3, Vergleiche Sure 50, 20 und begab sich an den Höhleneingang, um aus dem stillen, sanften Sausen die Stimme Gottes zu vernehmen. 1. Könige 19, 9 bis 13. Hier ist also Jahwe ausdrücklich kein zerstörender Gott. Wo Feuer auftritt, dient es der Würzung und Reinigung. Darum werden an den erwähnten synoptischen Stellen Elias und der Täufer entweder geradezu in einem Atem genannt oder dann Elias noch mehr nach der Güte hingerückt als Gegensatz gegen alle strafende Göttlichkeit. Der schreckliche Vernichter, der Baalspfaffen, hat er da längst aufgehört zu sein. Er ist einem der strengen Tora-Praxis ausweichenden Spätjudentum Nothelfer geworden, der am meisten verbreitete Träger einer vorchristlichen Heiligenverehrung, der darum von der christlichen umso eifriger übernommen wurde. In der morgenländischen Kirche vertrat er den Slawen, den Donnergott, während er den Griechen durch seine Himmelfahrt zum zuverlässigsten und höchstgelegensten Fürsprecher wird, so dass noch heute auf allen Gipfeln der Berge Griechenlands die schneeweißen Kapellen des Hagios Ilias funkeln. Die an sich ja nur undeutlichen Spuren eines Elianismus in den drei ersten Evangelien verraten kräftige theologische Triebfedern, welche die Urgemeinde aus der Vorgeschichte sich zusammenstellte, weil es für sie unter die dokumentierende Tätigkeit ihrer Schriftforschung fiel, dass der Baalspfaffenhenker einen gütigen Jahwe gesucht und gefunden habe und dass er solchen Hilfeflehenden seinen Beistand nicht versagt habe, die ja gerade konfessionell Baalsgläubige waren. Elias war also religiös tolerant, wie es Jesus gegen Samariter und Heiden war. Auch die elianische Himmelfahrt bezeugt den Drang jüdischer Sekten schon früh aus einer geschlossenen Lebensbeziehung in eine offene hinüberzuwechseln. Beides zusammen ergibt aber als Voraussetzung der Freiheit, die Paulus verkündigt, die gespaltene Welt der apokalyptischen Enderwartung. Jesus, der im menschlichen Gotteserlebnis völlig aufging, nichts anderes kannte und gelten ließ, als dieses eine Anliegen, in seinem göttlichen Vater zu leben, hat die wichtige Gabelung der Lebensgrundsätze in die beiden Hauptgesinnungen Gerechtigkeit und Güte zweimal unter dem Bilde der doppelten Vaterschaft anschaulich gemacht. Ein Mensch hatte zwei Söhne, Matthäus 21, 28, Lukas 15, 11. Der andere Sohn stand zum Vater anders, sah ihn anders, erfuhr ihn anders als der Ältere. Der Gerechte und Tadellose war aber auch immer selbstgerecht, hatte sich nicht geirrt und nicht sich verfehlt. Und eben dadurch setzte er sich vor dem Vater ins Unrecht, der den Verschwender und Nichtsnutz vorzog, weil dieser andern Sinnes geworden war. Dem Eltern misstraute er eben deshalb, weil er Recht hatte. Jesus wusste wohl, dass er zu Gott gleichstand wie der Täufer, sobald er ihrer beider Verhalten am Verhalten der religiösen Volksväter, der Pharisäer und Schriftgelehrten maß. Verglich er sich aber ohne diesen gemeinsamen Gegensatz, so stand er zu Gott anders als Johannes. Er sah diesen dann auf einmal drüben stehen, wo auch die gemeinsamen Gegner standen. Er mit den Seinigen aber stand in Einsamkeit und vertrat das ganz andere und ganz neue. Es hat sich keiner erhoben unter den Weibgeborenen größer als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste im Himmelreich ist größer als er, denn alle Propheten und das Gesetz prophezeiten bis zu Johannes. Und wenn ihr ihn so nehmen wollt, dann ist er Elias, der kommen soll. Wer Ohren hat, höre. Matthäus 11, 11, 13 bis 15. Die Unterschiede, die mit diesen eben vorgenommenen Erwägungen belegt werden, besiedeln die folgenden drei religionsgeschichtlichen Stufen. Die nationalistischen Gewalttäter und Aktivisten, wie auch die geistigen Gewalthaber, stehen auf der Machtstufe. Herakles, Rudra und so weiter. Johannes und seine Täufer auf der Feuerstufe, Prometheus. Jesus aber in der Bergpredigt steht auf der Stufe der natürlichen Güte, Demeter und der sympathetische Eros. Da nun aber alle drei Stufen, pharisäische Volksväter, der Täufer und Jesus, völlig außerhalb des polytheistischen Heidentums leben, da sie kultisch und rituell nur mit einem Gott zu schaffen haben, denn die Labilität des anderen Gottes tritt bei den beiden Sektenhäuptern nie in ihrem Bewusstsein auf, so müssen wir diese drei religiösen Menschheitsstufen, Macht Willen, sittliches Feuer, verzeihende Güte, in der spätjüdischen Religionskultur wiederfinden, mit ihrer besonderen Gebundenheit an diese Religionskultur, die eine moralische und rituelle war. Das Vorzeichen, das diese spätjüdische Gebundenheit wiedergibt, kann am besten mit dem Begriffspaar ausgedrückt werden: Entscheidung und Verantwortung. So und nicht anders fassten die Volksväter ihren geistigen Machtwillen, so und nicht anders der Täufer seine Umkehrtaufe auf und so und nicht anders Jesus seine unerschütterliche Gewissheit, Sohn des königlichen Gottvaters zu sein. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn, es sei denn der Vater, noch erkennt einer den Vater, es sei denn der Sohn, und wem der Sohn es zu enthüllen entschlossen ist. Matthäus 11, 27, Lukas 10, 22. Wir haben in diesem beinahe delphisch anmutenden, dunklen und doch begrifflich scharfkantigen Orakelspruch den Kern der synoptischen Theologie vor uns, und zwar nicht der nachträglich eingedrungenen urchristlichen Gemeindedogmatik von der Erlösung in Jesus Christus, sondern die Gotteslehre Jesu selbst, wie er sie in sich trug und verkündete. Es ist dieses Wort denn auch religionsgeschichtlich beurteilt von beispielloser Größe und Erhabenheit. Wenn man in einem genialen religiösen Urheber nach dem gestaltenden Künstler fragen darf, nicht bloß nach dem sprachlichen Formgeber, der Jesus ja in hohem Maße gewesen sein muss, sondern nach dem inhaltlichen Gestalter, nach dem kunstgerechten Schleifer eines solchen wahrhaft diamantischen Gedankens, so darf man wohl in Bewunderung verstummen vor einem Spruch wie diesem. Seine Substanz ist die natürliche Gottfülle des religiösen Erlebens, abgezogen auf eine im Großen und Ganzen rein begriffliche Aussage. Was das bei Jesus rein schon in dieser einmaligen Erscheinung der seltensten Ausnahme heißen will, da er doch sonst die Bilderrede verwendet, kann nicht im Breiten erörtert werden und braucht es auch nicht. Symbolisch sind in diesem Spruch nur Subjekt und Objekt, die feststehenden Pfeiler seiner Theologie, polar unter sich verbunden als die beiden Kraftwerke des kreisenden Stroms. Und hier gleitet nun auch, wie es einem rabbinischen Schriftgelehrten wohl ziemt, die Äußerung des Lebensgefühls in Erkenntnis über. Es wird hier dem Menschen mitgeteilt, unter welche Voraussetzungen Gottes Erkenntnis für sie möglich sei. Gott muss himmlischer Vater sein, seine Anbetung aber hat vom Standpunkt der Kindschaft aus zu erfolgen. Ist dieses Kind aber der ausgewachsene, vollwertige Sohn, dann wird in diesem ein Bewusstseinszustand herbeigeführt, der die Höhe einer Gotteserkenntnis erreicht. Doch ist auch das erkennende Element nichts weniger als gnostisch, da es ja aus einem genau entgegengesetzten Prozess hervorgeht. Gnostisch Gott erkennen heißt, vom Menschen aus dank den Fähigkeiten seines Geistes zu Gott hin vordringen. Dem echten jesuischen Denken liegt das so fern wie nur möglich. Die von Jesus verkündete Gotteslehre kennt nur eine von Gott verliehene Theologie, und der einzige von ihm stammende dogmatische Glaubenssatz ist eben dieser Spruch. Wir werden noch Gelegenheit finden, von einer eigentlichen Gottesphysik zu reden, zu der sich die Aussagen des Jesus über die von ihm eröffneten religiösen Vorgänge zusammenschließen. Hand in Hand damit geht die Annahme, sein Glaubensleben bestehe in einem magischen Erleben. Auch darüber wird noch zu reden sein. Wir im 20. Jahrhundert sind durch unser tägliches Leben um eine anschauliche Analogie bereichert, wenn es sich darum handelt, uns den organischen Ablauf der von Jesus uns versicherten Glaubenswirklichkeit vorzustellen. Es laufen unsichtbare Wellen hin und her. Sie tragen und vermitteln Botschaften. Sender ist dann immer nur Gott, höchstens, dass die Welle in der Antwort den ausgegangenen Strom wieder zurücknimmt. Dienlicher Schallempfänger ist aber nicht jeder Mensch, auch nicht jeder, der zunächst dazu berufen wurde. Er muss sich erst bewähren. Wirklich tauglich ist nur der Auserwählte. Dieser von der göttlichen Wahl wahrhaft erfasste Mensch hat den religiösen Schöpferrang des Sohnes inne. Er kann die wahre Gotteserkenntnis in sich empfangen und die aufgenommene weitergeben an Menschen seiner Wahl.